Deutschlandfunk. Hintergrund.
Amtsübergabe in einem gespaltenen Land. Die USA zwischen Gewalt und Versöhnung. Eine Sendung von Markus Bindor und Katja Ridderbusch.
Es wird eine Inaugurationsfeier werden wie keine zuvor. Der abgewählte Präsident Donald Trump wird erstens nicht, wie üblich, an der Feier teilnehmen. Zweitens werden die Sicherheitsvorkehrungen noch höher ausfallen als normalerweise zur Amtseinführung eines US-Präsidenten. Das Zentrum von Washington D.C. ist komplett gesperrt. Rund 26.000 Soldaten der Nationalgarde werden im Einsatz sein. Mehr Soldaten als in Afghanistan, Syrien und dem Irak zusammen. Alle Sicherheitsbehörden im Land gehen derzeit möglichen Bedrohungen auf den Grund, wie Special Agent des Secret Service Matt Miller erklärt.
It is truly a whole-of-government approach.
Es ist wirklich eine landesweite Kraftanstrengung. Weil wir ein so hohes Schutzniveau für die Inaugurationsfeier haben, könnte dies allerdings dazu führen, dass sich Leute andere Ziele aussuchen, entweder in Washington oder in den Hauptstädten der Einzelstaaten.
Miller will als verantwortlicher Sicherheitsbeauftragter verhindern, dass sich die Ausschreitungen vom 6. Januar, der Sturm auf das Kapitol, wiederholen. Donald Trump sieht sich seit Monaten um seinen Wahlsieg betrogen und spricht von Manipulation im großen Stil. Bis heute gibt es keinerlei Belege für diese Behauptung. Dutzende von Gerichtsurteilen bestätigen den rechtmäßigen Sieg des Demokraten Joe Biden. In einer Rede vor Tausenden seiner Fans hat Trump am 6. Januar seine Anhänger aufgefordert, zum Kapitol zu marschieren und die Abgeordneten und Senatoren, die am selben Tag das Wahlergebnis für Biden bestätigen sollten, anzufeuern, wie Trump es zynisch umschrieb. Der Mob nahm es ernst und drang gewaltsam in das Kapitol ein. Dabei starben 5 Menschen in dem Krawall. Polizei und Nationalgarde brauchten 4 Stunden, um das Kapitol zu räumen. Trotz der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen sind die Sicherheitsbehörden beunruhigt. Der Chef des FBI, Christopher Wray, sieht Anzeichen für eine Mobilisierung militanter Trump-Unterstützer im Internet. Es gebe ein verdächtiges Anschwellen des Datenverkehrs mit Bezug zu der Inaugurationsfeier, so der FBI-Chef. Seine scharfe Rhetorik könnte derweil Konsequenzen für Trump haben. Seine verspäteten Appelle an Anhänger, keine Gewalt auszuüben, wirken auf die Demokraten unglaubwürdig. Mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus haben sie samt der demokratischen Sprecherin des Hauses, Nancy Pelosi, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eingeleitet. Die Begründung? Trump habe zur Gewalt gegen ein Verfassungsorgan aufgerufen. Das Verfahren muss im Senat fortgeführt werden und dort eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Ob diese zustande kommt, ist fraglich, weil es dafür Stimmen von republikanischen Senatoren braucht. Trump hatte bereits zuvor ein Amtsenthebungsverfahren im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre über sich ergehen lassen. Am Ende wurde er mit der Mehrheit seiner Republikaner im Senat von allen Vorwürfen freigesprochen. Für seine republikanische Partei kann Trump gegenwärtig aber zu einer Zerreißprobe werden. Dies kündigte sich bereits in Georgia an. Einen Tag vor dem Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. Angriffe Trumps auf den republikanischen Gouverneur und den ebenfalls republikanischen Wahlleiter werden dafür verantwortlich gemacht, dass die Republikaner dort gleich 2 Sitze im Senat und damit ihre Mehrheit in der oberen Kammer des Kongresses verloren haben. Denn aus der Stichwahl um die Senatssitze aus Georgia gingen die beiden Demokraten John Ossoff und Raphael Warnock als Sieger hervor. Bereits im November hatte der traditionell konservative Südstaat erstmals seit 28 Jahren für einen demokratischen Präsidentschaftsbewerber gestimmt. Damit verschiebt sich das Machtgefüge in Teilen der USA. Die Biden-Administration könnte davon für ihre Regierungsarbeit profitieren.
Change has come to Georgia. Change is coming to America.
Die Zeichen stehen auf Wandel, frohlockte der künftige Senator John Ossoff in Georgia und in Amerika. Doch wenn Joe Biden die Amtsgeschäfte als US-Präsident übernimmt, geschieht das auch in Georgia vor einer düsteren Kulisse von Gewalt, Drohung und Spaltung. Deshalb rüstet sich auch der Bundesstaat Georgia für eine mögliche Explosion der Gewalt. Wie in vielen Hauptstädten des Landes, so sichern in Atlanta Spezialeinheiten der Polizei Regierungssitz und Parlament, das Georgia State Capitol. Gepanzerte Gelände und schwere Müllwagen bilden Barrikaden um das Regierungsviertel. Die Nationalgarde ist in Bereitschaft versetzt. Gouverneur Brian Kemp war lange ein unerschütterlicher Trump-Loyalist, bis zu dem Tag, als die Bürger von Georgia für Joe Biden stimmten und er bei Trump in Ungnade fiel. Bei seiner traditionellen Rede zur Lage des Bundesstaates in der vergangenen Woche schlug Kemp erstaunlich versöhnliche Töne an.
It's time to put differences aside. Put 2020 in the rear view.
Es sei Zeit, die Differenzen beiseite zu legen, das Jahr 2020 in den Rückspiegel zu verbannen und mit ihm all die Wut und Zerstörung, sagte der Politiker. Zeit, sich von Spaltung und Verschwörungstheorien zu verabschieden. Ob der moderatere Ton in Georgia und anderswo auch praktische politische Wirkung zeigt, wird sich schnell zeigen. Nämlich beim Umgang mit der Corona-Pandemie.
Hospitals overwhelmed, some preparing to decide which patients get.
Die ist in den USA längst außer Kontrolle. Jeden Tag vermelden Gesundheitsbehörden neue Schreckenszahlen. In keinem Land der Welt gibt es so viele bestätigte Corona-Infektionen und Corona-Tote wie in den USA. Hier haben sich rund 24 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. 400.000 sind an den Folgen der Infektion gestorben. Seit seinem Wahlsieg im November betont Biden in jeder Rede und bei jeder Pressekonferenz, der Kampf gegen Covid werde für seine Administration höchste Priorität haben. Und daran wird sich auch zeigen, ob er ein tief gespaltenes Land wieder einen kann.
100 million shots by the end of our first 100 days in office.
Sein Ziel? 100 Millionen Menschen in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit zu impfen. Eine plakative Zahl und ein ehrgeiziges Unterfangen. Doch dies sei eine Zeit, große Ziele zu setzen und sie mit Mut und Zuversicht zu verfolgen, weil die Gesundheit der Nation auf dem Spiel stehe. Und weil die Trump-Administration Chaos und Missmanagement hinterlässt. Die Impfkampagne in den USA ist nur schleppend angelaufen. Seit Mitte Dezember wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC knapp 32 Millionen Dosen der Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna ausgeliefert und nur rund 12 Millionen Dosen verabreicht. Viele Menschen scheitern bereits bei der Terminvergabe, bleiben in toten Hotlines und kollabierten Websites stecken. Tom Clark ist Politikwissenschaftler an der Emory-Universität in Atlanta. Er ist sich nicht sicher, ob Biden sein Versprechen halten kann, sagt er.
I don't know if it's doable. I hope it is, but 100 million people is a lot of people.
In jedem Fall dürfte es ein steiler Weg voller Hürden werden und ein Wettlauf gegen die Zeit. Als größtes Problem in den USA erweisen sich nicht in erster Linie Produktion und Auslieferung des Impfstoffs, sondern die Infrastruktur für dessen Verteilung, also ganz praktisch, den Impfstoff in die Arme möglichst vieler Menschen zu bekommen. Tom Clark.
The undertaking of trying to vaccinate hundreds of millions of people is substantial.
Es ist an sich ja schon eine riesige Aufgabe, hunderte Millionen Menschen zu impfen. Das braucht massenhaft geschultes medizinisches Personal und sehr viel Platz. Das braucht Lagerhallen und Kühlsysteme, Millionen von Spritzen und andere Instrumente. Zugleich ist unser Gesundheitssystem vollkommen überlastet. Die Krankenhäuser sind voll. Da hat kaum noch jemand Kapazitäten, Impfstoffe zu verabreichen.
Hinzu kommt, die Trump-Administration hat den Bundesstaaten zwar Impfstoff geliefert, sie aber mit der Verteilung weitgehend alleine gelassen. Auch stellte sich jetzt heraus, die tatsächlichen Impfstoffvorräte sind geringer als von der amtierenden Regierung angegeben. Lieferengpässe sind vorprogrammiert. Biden kündigte in der vergangenen Woche ein 1,9 Billionen Dollar schweres Corona-Programm an. Mit 20 Milliarden will er die Impfkampagne ankurbeln.
We have to act and we have to act now. We cannot afford inaction.
Wir müssen handeln, und zwar sofort, sagte der künftige US-Präsident. Das Tempo des Impfens rasant steigern. Bidens Plan: Mit Hilfe der nationalen Katastrophenschutzbehörde FEMA sollen Tausende von staatlichen Impfzentren im ganzen Land entstehen. In Turnhallen, Sportstadien und Vergnügungsparks, auf Parkplätzen und stillgelegten Flughäfen. Militär, Nationalgarde, Feuerwehr und Polizei werden zum Einsatz kommen. Mobile Kliniken sollen den Impfstoff in abgelegene Teile des Landes bringen. Die größte Impfaktion in der Geschichte der USA wird für Biden zum ersten Lackmustest seiner Präsidentschaft. Michael Wertz ist Politikwissenschaftler am Center for American Progress, einem liberalen Think Tank in Washington, D.C. Er sagt, der Erfolg von Bidens Corona-Management dürfe nicht allein an einer bestimmten Zahl von Geimpften gemessen werden.
Für Joe Biden ist es auch wichtig zu zeigen, dass Regierungshandeln funktioniert, dass staatliche Bürokratien in der Lage sind, den Leuten zu Hilfe zu kommen, weil das dazu beitragen wird, dass weit verbreitete, nicht nur unter Konservativen, weit verbreitete Ressentiment gegenüber Zentralstaatlichkeit etwas zu revidieren.
Die Impfkampagne ist der wichtigste, aber nicht der einzige Baustein in Joe Bidens Corona-Plan. Kindergärten und Schulen sollen unter strengen Sicherheitsmaßnahmen wieder geöffnet werden. Die Zahl der Covid-Tests soll massiv gesteigert. Das Contact-Tracing zum Nachvollziehen der Infektionsketten intensiviert werden. Vor allem will die Biden-Administration dem Tragen von Gesichtsmasken ein für allemal das politische Stigma nehmen.
We should all be wearing a mask for the next 3 months, because it will save lives.
Alle Amerikaner sollten in den nächsten Monaten eine Maske tragen, sagte die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris, weil es Leben rette. Michael Wertz erwartet, die Corona-Maßnahmen werden künftig stärker von der Regierung in Washington gesteuert.
Aber alle Entscheidungen des Präsidenten werden vor allem Empfehlungscharakter haben und keinen Dekretcharakter, weil das auch republikanischen Ressentiments und Sorge in die Hände spielen würde, dass Joe Biden hier versucht, die Präsidialmacht zu nutzen, um die Rechte und Kompetenzen der Einzelstaaten einzuschränken.
Widerstand aus Bundesstaaten mit besonders hartgesottenen republikanischen Regierungen ist zu erwarten. Aber viele der konservativen Amtsträger dürften auch auf Bidens Kurs der systematischen Pandemiebekämpfung einschwenken, meint Politikwissenschaftler Tom Clark.
To the extent that there are efforts, directives, initiatives coming from the federal government.
In dem Maße, in dem klare Signale, Verordnungen und Initiativen von der Zentralregierung in Washington kommen, werden einige republikanische Gouverneure und Kommunalpolitiker die Maßgaben der Biden-Administration als Argument und Schutzschild gegenüber ihren Trump-treuen Wählern nutzen. Diese Politiker werden sehr erleichtert sein, dass sie jetzt endlich ein effektives Pandemie-Management betreiben können, ohne dafür von ihren Wählern verantwortlich gemacht zu werden.
Einer von ihnen könnte Georgias Gouverneur Brian Kemp sein. Denn sein Bundesstaat rangiert unter denen, die bislang am wenigsten Impfdosen an ihre Bürger verabreicht haben. Zugleich werden in Georgias Krankenhäusern mehr Patienten wegen einer Corona-Infektion behandelt als in den meisten anderen US-Bundesstaaten. Kemp werde alles tun, damit in Georgia mehr Menschen schneller geimpft würden, sagt er. Dabei scheut er auch den persönlichen Einsatz nicht.
If it takes me firing up my pickup truck and doing it myself, so be it.
Wenn nötig, setze er sich in seinen Pickup-Truck und liefere den Impfstoff selbst aus, sagt er. Neben dem grassierenden Virus, den Folgen von Trumps Corona-Missmanagement und Blockaden durch einige republikanische Gouverneure und Abgeordnete könnten noch zwei andere Konstellationen die schnelle Umsetzung von Bidens Pandemieplan bremsen.
Breaking news tonight, Donald Trump.
Das eine ist das Impeachment gegen Donald Trump, das im Senat fortgeführt wird. In Bidens Team gehe die Sorge um, dass das Amtsenthebungsverfahren die Energien der Senatoren von der drängenden Frage der Pandemiebekämpfung ablenken könnte, berichteten US-Medien.
We know how to multitask.
Dann sei eben Multitasking gefragt, sagte die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris im Interview mit dem Rundfunk NPR. Schließlich gebe es mehrere Prioritäten gleichzeitig.
We have a lot of priorities and we need to see them through.
Bidens größte Herausforderung sei noch eine andere, eine tiefere, meint Politikwissenschaftler Tom Clark. Jenseits von Infektionszahlen, Impfkapazitäten und politischen Ränkespielen.
nämlich die amerikanische Gesellschaft selbst. Das Land ist so tief gespalten und der scheidende Präsident hat diese Spaltungen geschürt. Die Skepsis vieler Menschen gegenüber der Wissenschaft und dem Sinn der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Und nicht zuletzt gegenüber der Legitimität des neuen Präsidenten. Deshalb wird es eine riesige Herausforderung für Joe Biden sein, das Land von der gesellschaftlichen Spaltung und von der gesundheitlichen Bedrohung zu heilen.
Nicht nur auf dem Feld der amerikanischen Innenpolitik ist vieles in Bewegung. Trumps enge nationalistische Definition der außenpolitischen Interessen der USA hat viele internationale Verbündete vor den Kopf gestoßen. Unvergessen bei den Europäern ist seine abfällige, oft wiederholte Bemerkung über die NATO, sie sei überflüssig. Weltweit konnte außerdem jeder, der es wollte, dem Präsident auf Twitter folgen und dementsprechend auch seine zahlreichen Lügen und seine Wutanfälle verfolgen. Das internationale Vertrauen in die USA, das Bild der amerikanischen Demokratie, die kulturelle Attraktivität, kurz ihre sogenannte Softpower, ist beschädigt. So sieht es der Politikwissenschaftler Christian Lammert. Er lehrt am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Trump habe durch seine Alleingänge das Ansehen der USA in Mitleidenschaft gezogen. Der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, aus der Weltgesundheitsorganisation WHO und durch eine de facto Blockade der Welthandelsorganisation. Doch nicht nur außenpolitisches Verhalten präge das Bild der USA in der Welt, so Christian Lammert.
Wenn man sich die Entwicklung in den USA anguckt, die Black Lives Matter-Proteste, wie Trump darauf reagiert hat, seine Kritik an der Wahl, das Leugnen des Wahlergebnisses, die Infragestellung zentraler Mechanismen der US-Demokratie, da fehlt dann natürlich dieser Moment der kulturellen Attraktivität, die ein Element von Softpower ist. Also Trump hat eigentlich an allen Säulen dieses Konzepts für die USA gesägt und deswegen ist auch das Ansehen der USA insgesamt auf der Weltbühne deutlich geringer, als es noch vor 4 oder 5 Jahren war.
Joe Biden hat bereits angekündigt, dass er den Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen und die Weltgesundheitsorganisation plant. Ein angekündigter Kurswechsel in der Diplomatie. Das heißt aber nicht, dass die transatlantischen Beziehungen auf die Prä-Trump-Zeit zurückgesetzt werden. Die Europäer hätten es jetzt in der Hand, so Lammert, durch vermehrte sicherheitspolitische Anstrengungen den USA zu zeigen, dass das Bündnis einen politischen Mehrwert für alle Beteiligten hat. Was sich mit beiden ändern werde, sei die Tonlage, in der die transatlantischen Verbündeten miteinander reden werden.
Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen erwachsener in der Politik der US-Administration wieder, dass man hier stark natürlich auf die eigenen Interessen schaut, die Interessen der US-Regierung, aber trotzdem natürlich auch versucht, eine gemeinsame Basis zu finden, weil viele der Herausforderungen, vor denen die USA stehen, weltpolitisch, aber auch mit Fragen auf Klimawandel, lässt sich halt nur in Zusammenarbeit mit anderen erreichen und nicht im Alleingang.
Damit stehen aber auch die Europäer unter Druck. Sie haben ein massives Interesse daran, dass die Präsidentschaft Joe Bidens ein politischer Erfolg wird. Denn auch sie brauchen die Kooperation mit den USA, um sich in einer rapide wandelnden Welt behaupten zu können.
Das war der Hintergrund. Amtsübergabe in einem gespaltenen Land. Die USA zwischen Gewalt und Versöhnung. Eine Sendung von Markus Pindor und Katja Ritterbusch. Redaktion Christoph Schäfer.